Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Die Audiocasts dieser Ausgabe werden gesponsert vom Management-Institut Dr. A. Kitzmann, Ihrem Seminarexperten für Fach- und Führungskräfte.
Führung mit Bodenhaftung – Der Oma-Code von Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl.
Zugegeben, in einer Welt, in der an Konferenztischen mit Buzzwords wie Agility, Disruption, Mindset und KI um sich geworfen wird, wirkt es ein wenig altbacken und auch banal, mit einem Spruch wie »Auf Regen folgt immer Sonnenschein« um die Ecke zu kommen. Mit einer Weisheit also, wie sie viele von uns, so auch wir, die Autoren dieses Textes, aus dem Mund ihrer Großmütter kennen. Doch was ist, wenn gerade solche altmodischen Omi-Sprüche einen ungeahnten Schatz auch für uns in der heutigen Businesswelt bergen? Was ist, wenn in Omas Stube mehr strategische Weisheit lag als in so mancher modernen Case Study?
Uns jedenfalls, einer Führungskraft und einem Positive Leadership Berater, fiel bei der Frage danach, was wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten im heutigen Geschäfts- und Arbeitsleben sind, auf: Bei allem Hype um Agilität, Innovation und Disruption kommt es immer noch auf jene Tugenden an, die uns schon unsere Großmütter vermittelten: Liebe, Geduld, Fleiß, Pflichterfüllung und die Bereitschaft, das eigene Ego zurückzustellen.
Omi mochte zwar keine MBA-Urkunde an der Wand hängen haben, dafür aber hatte sie eine klare Haltung. Bodenständig, geerdet, lebenserfahren. Säße eine Oma mit am Konferenztisch, dann würde die beispielsweise klar machen: Erfolg ist nichts, was nur in Zahlen gemessen wird. Erfolg liegt auch in den Herzen, die man berührt, und in den Beziehungen, die man aufbaut.
Deswegen haben wir mal ein wenig in unseren Oma-Erinnerungen gekramt und auch andere Kollegen und Kolleginnen, Freunde und Freundinnen gefragt, an welche Sprüche ihrer Großeltern sie sich erinnern. Herausgekommen ist eine kleine Sammlung von Oma-Sentenzen, die eine prima Vorlage auch für gute Führung sind. Dabei wissen wir natürlich, dass nicht alle Großmütter die Weisheit gepachtet haben. Wir zeichnen, ein bisschen augenzwinkernd, ein Oma-Ideal als liebevolle Anerkennung dafür, dass es nicht schaden kann, sich seines gesunden Menschenverstandes zu bedienen. Zum Beispiel, indem man sich die folgenden 5 charmanten Regeln ins Gedächtnis ruft.
Oma-Regel Nummer 1. Auf Regen folgt immer Sonnenschein. Omas Regel Nummer 1 haben wir fast alle schon einmal gehört. Schriftlich verbrieft wurde sie übrigens im Brockhaus der Jahre 1803 bis 1879. Sie ermutigt dazu, optimistisch zu bleiben, sich nicht von Hindernissen entmutigen zu lassen und fest daran zu glauben, dass es immer Licht am Ende des Tunnels gibt. Die Regel vermittelt: Zu Optimismus gibt es keine Alternative. Punkt.
Oma wusste das. Sie war es gewohnt, in guten Zeiten für schlechte zu sparen und in schlechten Zeiten den Gürtel eng, manchmal sehr eng zu schnallen, immer in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. Wenn sich Oma in Notzeiten nicht aufgerafft, sich nicht gestreckt und mantramäßig wiederholt hätte, auf Regen folgt immer Sonnenschein, dann wäre die Hälfte der Sippe depressiv geworden, die andere Hälfte hätte angefangen zu trinken und der Familienverbund wäre massiv gefährdet gewesen. Also hat Oma ihre Rolle angenommen und dazu beigetragen, dass es weitergeht. Nach einem Gespräch mit Oma sah man stets ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn ihr selbst manchmal vielleicht eher nach Weinen als nach Lachen zumute war.
Dass auf Regen folgt immer Sonnenschein ein hervorragendes Mantra ist, bestätigt auch die moderne Psychologie. Ihr zufolge ist eine optimistische Grundeinstellung der Schlüssel zu gelingendem Leben und auch Führen. Denn Optimismus, also eine positive Zukunftserwartung, hilft uns, fluide und handlungsfähig zu bleiben. Pessimisten scheitern nicht etwa an ihrem Denken, sondern an dessen Konsequenzen. Wer bei einer Chance von 50-50 sagt: Ich könnte scheitern, aber ich versuche es trotzdem, kann erfolgreich sein. Wer es aber gar nicht erst versucht, schafft garantiert nichts.
Mit einer GmbH, also einer Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, ist keine Zukunft zu machen. Wie aber sonst? Dazu ein Beispiel aus dem Unternehmen MAN Truck & Bus. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie gründete man dort nicht nur eine Taskforce für den Umgang mit der aktuellen Situation, wie in vielen anderen Betrieben auch. Vielmehr rief man gleichzeitig auch eine Post-Corona-Taskforce ins Leben. Sie plante noch während der Pandemie das An- und Hochfahren aller Aktivitäten nach der Pandemie. womit eine wichtige Botschaft an alle Mitarbeitenden ausgesandt wurde. Der Lockdown, der damit verbundene Stopp aller Aktivitäten und die harten Kosteneinsparungen sind zwar unumgänglich, aber es gibt auch eine Zeit danach. Und auf die bereiten wir uns schon vor, um aus der Krise agiler, schneller und stärker als die anderen Marktteilnehmer hervorzugehen.
Oma hätte das gefallen. Sie dachte stets chancenorientiert, regte uns dazu an, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern uns auf Lösungen zu konzentrieren. Was sie außerdem tun würde, um Zuversicht und Optimismus in Krisenzeiten zu stärken? Sie würde ganz bestimmt keine Massen-E-Mails zu Motivationszwecken versenden, sondern individuelle Gespräche führen, um Sorgen und Ängste zu verstehen. Sie würde uns ermutigen, unsere kreativen Fähigkeiten einzusetzen. Sie würde dafür sorgen, dass Leistungen gewürdigt und auch kleine Fortschritte und Erfolge registriert und gefeiert werden. Sie würde außerdem für einen starken Zusammenhalt im Team sorgen und stetiges Lernen fördern. Denn wer wüsste besser als Sie, wie wichtig das ist?
Oma-Regel Nummer 2. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Omas Regel Nummer 2 geht auf einen Ausspruch des Malers Apelles zurück, eines der wichtigsten Maler der Antike, der zwischen 352 bis 308 vor Christus lebte. Apelles versteckte sich bei seinen Ausstellungen gerne hinter seinen Gemälden, um das Lob der Betrachter zu hören. Eines Tages kam ein Schuster und mokierte sich über die handwerklich falsche Darstellung einer Schuhschnalle. Apelles nahm die Kritik an, kam aus seinem Versteck hervor und korrigierte den Fehler. Als dann der Schuster allerdings auch noch die künstlerische Darstellung der Wade beanstandete, platzte Apelles der Kragen und er rief: "Ne sutor supra crepidam." Der Schuster soll nicht über seinen Leisten hinaus urteilen. Der Maler wies den Schuster also darauf hin, dass er als Fachmann zwar die Darstellung der Schuhe kritisieren dürfe, nicht aber den Rest einer Figur. Es heißt im Übrigen wirklich korrekt deinem Leisten und nicht deinen Leisten. Der Leisten ist die Modellform, die der Schuster benutzt, um Schuhe anzufertigen.
Omi verwendete die Redensart, wenn jemand etwas tat oder sagte, ohne Expertise auf diesem Gebiet zu haben. Man sollte den Spruch aber nicht als Aufforderung missverstehen, die Finger von Neuem zu lassen oder Dinge nicht mutig auszuprobieren. Man sollte ihn vielmehr als Plädoyer für Stärkenorientierung begreifen. Denn wenn Omi verkündete, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann schwang darin auch mit, Menschen sind dann am besten, wenn sie in ihren Stärken sind.
Eigentlich ist das in Personalentwicklung und Führung schon eine Binse. Dennoch scheinen es viele Führungskräfte bis heute nicht wahrhaben zu wollen. Denn Umfragen zufolge wird das größte Leistungssteigerungspotenzial immer noch in den Schwächen der Mitarbeitenden gesehen. Anders ist jedenfalls nicht zu erklären, dass man sich nach wie vor bei Maßnahmen der Personalentwicklung stark darauf konzentriert, Schwächen zu minimieren.
Dabei haben und hatten selbst herausragende Persönlichkeiten Bereiche, in denen sie nicht stark sind oder waren. Nehmen wir den Mitgründer und langjährigen Apple-CEO Steve Jobs. Er hatte Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit anderen und wurde oft als autoritär wahrgenommen. Seine Stärken lagen in der Produktgestaltung und Vision. Als Positive Leader wäre er wohl nicht durchgegangen. Und wir ahnen bereits, es hätte auch niemand davon profitiert, wenn der Fokus darauf gelegen hätte, Jobs zum Positive Leader machen zu wollen.
Immerhin. Einige Unternehmen haben ein gutes Verständnis dafür, dass Mitarbeitende stärkenorientiert eingesetzt werden sollten. So etwa ein Unternehmen aus der Nanotechnologie, das derzeit wieder vermehrt Führungskräfte im Alter von über 60 Jahren einstellt. Das Unternehmen weiß sehr gut, es braucht die Stärken der jungen Nachwuchskräfte, um Spitzentechnologie weiterzuentwickeln. Aber es profitiert auch von spezifischen, auf Erfahrungswissen fußenden Stärken der Älteren, etwa wenn es um die Gestaltung komplexer Produktions- und Logistikprozesse geht.
Wer Mitarbeitende, wo immer es möglich ist, stärkenorientiert einsetzt und sie entsprechend fördert, erspart ihnen und sich selbst auch jede Menge Zeit, Geld und Frustration, die typischerweise das Resultat ist, wenn Weiterbildungen aus der Standardmatrix kommen.
Oma-Regel Nummer 3. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Diese Regel verdanken wir einer Oma aus dem Freundeskreis. Rosemarie aus Tirol sagte das immer zu ihrem Enkel Felix, wenn dieser Streit mit dem verzogenen Nachbarsohn hatte. Das war nicht selten der Fall. Und wer stand wie eine Eins hinter Felix, wenn mal wieder die Fetzen flogen? Die ganze Familie mit Oma an der Teamspitze.
Hinter dieser Oma-Regel steckt die Botschaft: Wir alle brauchen die Unterstützung anderer. Und wir brauchen sie in herausfordernden Zeiten wie den unseren mehr denn je. Denn wer Loyalität, Rückhalt und Unterstützung genießt, wer also weiß, dass er sich auf sein Team verlassen kann, der oder die ist auch in der Lage, entschlossen zu handeln und mutige, innovative Wege zu gehen. Was allerdings in der Familie häufig automatisch vorhanden ist, starke, tragfähige Beziehungen und das Gefühl von Verbundenheit und Loyalität, muss im Arbeitskontext bewusst aufgebaut und gefestigt werden. Wie aber lassen sich die Beziehungen in einem Team stärken?
Digitale Technologien spielen zwar eine wichtige Rolle, um Kooperation und Kommunikation zu unterstützen. Doch Oma mit ihren regelmäßigen Kaffeekränzchen würde uns noch etwas anderes ans Herz legen. Beziehungsqualität entsteht vor allem im direkten Austausch miteinander. Oma mag sich zwar nicht so gut mit Technik auskennen, was ihr aber gut gefallen würde, wären Kaffee- oder Lunchtermine, zu denen Mitarbeitende abteilungsübergreifend, etwa via App, zusammengewürfelt werden. Oma, die Wert darauf legt, die Familie häufig um sich zu haben, wäre es auch wichtig, verbindliche Teamtage einzuführen, bei denen alle im Büro sind, denn nur so kann eine Kultur des Vertrauens entstehen. Zudem wäre sie sehr für gemeinsame Aktivitäten jenseits der Arbeitszeit zu haben. Schließlich weiß sie, Vertrauen entsteht aus Vertrautheit. Um anderen zu vertrauen, ist es hilfreich, wenn wir mehr über sie wissen, wenn also alle eine gewisse Offenheit an den Tag legen und etwas von sich preisgeben.
Darüber hinaus würde uns Oma, die Naschereien unter uns Enkeln stets fair verteilte, in puncto Wir-Gefühl aber auch noch eine andere, wichtige Weisheit mit auf den Weg geben. Individuelle Auszeichnungen und Hervorhebungen, respektive Boni, sind Gift dafür. Boni und Auszeichnungen sollten besser dem ganzen Team zugutekommen. Trittbrettfahrer dagegen hätten bei Oma einen schweren Stand, weiß sie doch ganz genau, ein fauler Apfel kann die ganze Kiste verderben. Ergo würde sie sich frühzeitig zugunsten des Gemeinschaftsgeistes darum bemühen, entsprechende Mitarbeitende produktiv ins Team zu integrieren. Wenn das nicht fruchtet, wäre sie streng und würde zusehen, dass die faulen Äpfel die Kiste wechseln.
Oma-Regel Nummer 4. Mit dem Reden macht man's aus. Der vermutlich nicht ganz so bekannte Oma-Spruch »Mit dem Reden macht man's aus« stammt von der Gräßer Nandl, eigentlich Oma Anna aus dem kleinen Dorf Gösseldorf in der Oberpfalz. Und auch Oma Maria aus dem oberfränkischen Stadt Steinach führt den Spruch oft im Munde. Danke an dieser Stelle auch an die beiden Enkel Christine und Freddy, die uns die Regel überliefert haben. Was dahinter steckt? Oma schwurbelt nicht groß herum. Oma verliert sich nicht in Konjunktiven. Oma neutralisiert ihre Botschaft auch nicht aus Angst davor, den Familienfrieden zu stören. Oma macht Ansagen, und zwar genau dann, wenn sie nötig sind. Nicht jeder im Familienverbund findet das prickelnd, aber eines gibt es hinterher nur selten: Interpretationsspielraum. Und genau das zeichnet gute Kommunikation aus: deutlich miteinander reden, Klarheit schaffen.
In vielen Unternehmen ist man davon allerdings weit entfernt. Da wird stattdessen mit Buzzwords und vagen Begrifflichkeiten um sich geworfen. Man spricht etwa von exzellentem Service. Aber keinem ist klar, was genau darunter zu verstehen ist. Oder vielmehr, alle haben ihre eigene Interpretation.
Ein Beispiel, das mir, Paul-Johannes Baumgartner, in einem meiner Coachings berichtet wurde. In einem Projektmanagement-Meeting geht es um die Ausgestaltung des Stakeholder-Managements. Am Besprechungstisch, meine Coachee, die Leiterin Organisationsentwicklung, der Projektleiter sowie ein externer Berater. Im Gespräch stellt sich heraus, dass der Projektleiter die Auffassung vertritt, Stakeholder-Management sei allein seine Aufgabe. Allgemeine Irritation am Tisch, woraufhin die Organisationsentwicklungsleiterin nachfragt, was konkret verstehst du denn darunter? Antwort, mit den Vorständen kommunizieren und sie im Informationsfluss halten. In dem Moment wird klar, hier liegt ein grundlegendes Missverständnis vor. Stakeholder-Management sollte sich schließlich auf weitaus mehr Gruppen als die Firmenleitung beziehen. Als das geklärt ist, teilt sich der Kreis die Stakeholder-Verantwortlichkeiten klar untereinander auf.
Was die kleine Geschichte veranschaulicht? Konkret ist das Zauberwort schlechthin in der Kommunikation. Ich finde, unser Team könnte bei Projekten proaktiver sein. Was meinst du konkret mit proaktiver? Ständig verzetteln wir uns bei der Arbeit, das nervt. Hast du konkrete Beispiele dafür? Diese Art des genauen Nachfragens, offen, freundlich und mit ehrlichem Interesse an der Sache, hat neben dem Ausräumen von Missverständnissen und Interpretationsspielräumen einen weiteren Vorteil. Sie ist integrativ. Sie gibt dem Gegenüber auch die Möglichkeit, Teil der Lösung zu werden.
Übrigens kann eine gute Kommunikation, wenn nötig, auch mal konfrontativ, provokativ ausfallen. Ach, dazu ein kurzes Beispiel. Nach einer Fusion ist Mitarbeiterin X sehr frustriert und will ihre Kündigung einreichen. Ihre Führungskraft überzeugt sie davon, der Sache noch ein paar Monate Zeit zu geben. Der Deal? Wenn sich bis dahin nichts verbessert habe, könne sie immer noch die Kündigung einreichen. Als die Mitarbeiterin dies jedoch noch vor dem vereinbarten Zeitpunkt tun will, kommt ihr die Führungskraft zuvor und sagt: Ich hab's mir nochmal überlegt. Es ist besser, wenn du kündigst. Denn ich hätte gerne Menschen in der Firma, die mit anpacken, die etwas bewegen wollen. Keine, die sich hinsetzen und warten, bis andere für sie ein schönes Umfeld schaffen. Daraufhin irritiertes Schweigen. Vielleicht fühlt sich die Mitarbeiterin aber auch an der Ehre gepackt und herausgefordert. Fazit jedenfalls: Nach einer kurzen Pause bedankt sie sich für die Offenheit und Ehrlichkeit, steckt die Kündigung wieder ein und ist in der Folgezeit in ihrem Engagement kaum noch zu bremsen.
Oma-Regel Nummer 5: Anstrengungen machen gesund und stark. Omas Regel Nummer 5 wird oft Martin Luther, dem deutschen Theologen und Reformator, zugeschrieben, obwohl sie in dieser Form nicht direkt aus seinen bekannten Schriften oder Reden überliefert ist. Experten und Expertinnen halten es aber für möglich, dass der Satz tatsächlich von Luther kommen könnte, denn der Reformator betrachtete körperliche Arbeit nicht als Strafe, sondern als einen Weg zur Stärkung, sowohl des Körpers als auch des Geistes.
Wenn Oma den Spruch bemühte, ging es ihr darum, den Wert von Fleiß, Ausdauer und Disziplin herauszustellen. Und es schwang auch ein bisschen mit, dass es Spaß machen kann, sich in eine Sache hineinzuhängen und sich dafür zu verausgaben. Das Konzept »Anstrengungen machen gesund und stark« findet sich indes nicht nur bei unseren Großeltern, es ist in erstaunlich vielen Kulturen verbreitet. Auch wenn zahlreiche selbsternannte Erfolgscoaches in den Social Media versuchen, Leichtgläubigen etwas anderes zu vermitteln, wir haben bei all unseren Recherchen nirgendwo ein offizielles Konzept gefunden, das da lautet: Glaube Menschen, die in Hawaii-Hemden mit dem Notebook auf dem Knien am Pool einer angemieteten Villa in Südfrankreich in der Sonne sitzen und dir erklären, wie du mit null Aufwand Multimillionär wirst. Überall findet man nur Regeln, die darauf hinauslaufen, dass Anstrengung und harte Arbeit notwendig sind, um Ziele zu erreichen oder Belohnungen zu erlangen.
Im Duden wird Fleiß als die Eigenschaft des strebsamen und unermüdlichen Arbeitens oder der beharrlichen Beschäftigung mit einer Sache definiert. Für Unternehmen gilt, sie müssen entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit Mitarbeitende das ungestört tun können. Dazu gehören Bedingungen, unter denen Anstrengung und Leistung eine Bedeutung haben und sich lohnen. Was dabei gern vergessen wird, dazu gehört auch eine gute Fehlerkultur. Denn Fleiß bedeutet auch, sich immer wieder zu hinterfragen und immer wieder neue Techniken oder Lösungen auszuprobieren. Der Hochspringer Dick Fosbury etwa schrieb 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexico City Geschichte, indem er als Erster die Latte rückwärts übersprang und Olympiasieger wurde. Doch wer Neues ausprobiert, kann auch scheitern. Kluge Firmen rechnen das mit ein, fördern das Ausprobieren dennoch und ermutigen ihre Mitarbeitenden sogar dazu, Fehler zu machen und auf Fehler hinzuweisen, auch die eigenen. Das reicht bis hin zu Belohnungssystemen für gefundene Fehler, sofern es sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige Fehler handelt. Wer dagegen fehlerfreies Arbeiten belohnt, bekommt weder das, die Fehlerfreiheit, sondern eher eine Vertuschungskultur. Noch bekommt er fleißige Mitarbeitende, die sich was trauen.
Allerdings dürfen wir Fleiß nicht mit hektischer Betriebsamkeit verwechseln. Operative Hektik überdeckt geistige Windstille. So ähnlich lautete die Aussage eines Seminarleiters in einem St. Galler Lehrgang aus den 1990er Jahren. Und es ist auch heute noch wahr. So bedeutsam es ist, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben, so wichtig ist es auch, immer wieder zu reflektieren und nachzudenken. Über das eigene Geschäftsmodell, über die Prozesse in der Organisation, über die aktuellen Herausforderungen und deren Bedeutung. Gerade auch das, dieses ständige Selbsthinterfragen, erfordert Fleiß und große Disziplin. Oma wusste auch das, wenn sie uns vor Aktivismus warnte und mahnte: Junge, setz dich hin, wenn du es eilig hast. hörten den Artikel Führung mit Bodenhaftung, der Oma-Code von Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl aus der Ausgabe Juni 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Umgang mit Ungewissheiten, komplexitätsbereit werden und Wandel in Unternehmen, der Urgency-Irrtum.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.